Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 117 von Single Trails und Single Mold. Und heute spreche ich mit Martin Donat. Die Älteren von unseren Zuhörern werden ihn wahrscheinlich noch kennen, und zwar vom Mountainbike Rider Magazin und zweitens von der Downhill-Strecke. Weil Martin ist so einer der Top Downhill-Insider, der also wirklich schon von ganz, ganz früh sich mit dem Downhill-Sport beschäftigt hat, darüber geschrieben hat und einfach ganz, ganz viel weiß. Und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist. Hi Martin.
Ja, Tag. Ich freue mich auch.
Du hast ja wirklich, als ich angefangen habe mit dem Sport, warst du eigentlich schon ewig dabei. Also da warst du damals schon einer der alten Hasen. Und damit meine ich nicht dein Alter, sondern wie lange du schon dabei warst und was du damals schon gemacht hast. Wann hast du denn mit dem Downhill-Sport angefangen?
Ah, boah, da kommt gleich eine ganz schwierige Frage am Anfang. Warte mal, da muss ich kurz mal eben selber rechnen. Ich glaube, das reicht nämlich noch ins letzte Jahrtausend zurück.
Damals war alles noch schwarz-weiß, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall gab es da noch nicht so viel Internet und so. Und wir sind auch noch ohne Handy die Strecke runter. Es muss auf jeden Fall so, ich glaube so 97 rum, vielleicht ein bisschen eher. Ja, auf jeden Fall 90er Jahre.
Okay, ja krass, ey. Das ist echt schon lange, lange her. Und du bist damals selber Downhill gefahren und auch Downhill-Rennen gefahren.
Na klar.
Bist du auch, also... Eigentlich sagt jetzt immer jeder, ja, ich habe damals Kaprun gewonnen oder ich bin damals in Kaprun mitgefahren oder so. Bist du auch eins dieser verrückten Weltcuprennen in Kaprun mitgefahren?
Nö. Zu der Zeit habe ich mir lieber zwei Flaschen Wein reingezogen vorm Rennen. Ja, es gab ja damals die seriösen Sportler. Und dann gab es die Party-Crowd, sagen wir es mal so.
Und du hast zur Party-Crowd gehört?
Ja, also anfänglich schon. So, Downhill fahren war ja früher ein bisschen anders. Also heute fährt man da hin, um das Rennen zu fahren. Wir sind damals da hingefahren, um 3 Tage Party zu feiern. So, ja. Das war aber war normal, das war nicht außergewöhnlich.
Ne? Also wenn man das mal kurz in Verhältnis setzt, also du bezeichnest tatsächlich dich als Party-Crowd und Rob Warner als seriöser Sportler.
Ja, die Sache ist die. Es gab halt die derart talentiert waren, dass sie auch besoffen schnell waren. Und dann gab es halt uns. Also, was soll ich sagen? Und dann gab es natürlich noch so Sportler wie, sagen wir mal, Markus Klausmann und Co., die das dann wirklich seriös betrieben haben, und das hat man dann natürlich schon gemerkt. Aber ich weiß, also keine Ahnung, ich war damals nicht mit Rob Warner im Bierzelt. Ich schätze aber mal, dass er einer derjenigen war, die auch wussten, wann dann mal gut ist und wann man sich's vielleicht lieber verkneift.
Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Aber genau, also der Sport hat sich halt irgendwie komplett verändert, und als du damals dabei warst, was für Rennen bist du denn so gefahren?
Ja, ich bin vor allen Dingen erstmal so regionale Sachen gefahren oder deutschlandweit halt auch. Also ich bin eine Zeit lang wirklich jedes deutsche Rennen mitgefahren, vom illegalen Wald- und Wiesenrennen bis zum, ja, wie sie damals hießen, die ganzen, was heute IXS Cup ist, war ja mal Downhill Bundesliga, Players Cup, keine Ahnung, hatte schon unzählige Namen. Die bin ich alle mitgefahren. Da habe ich auch ziemlich viel Energie reingesteckt, aber so international hat es mich eigentlich nicht auf die Rennen gezogen.
Ja, aber das war schon so eine Zeit, also zum einen mehr Party, aber zum anderen auch die Fahrräder halt natürlich noch komplett anders und aber auch die Rennstrecken, oder?
Ja, also, es war alles total anders, klar. Also das ist, das eine geht mit dem anderen einher irgendwie. Also ich glaube, wenn wir damals so ein Material gehabt hätten wie heute, dann wären wir eingeschlafen auf den Strecken, die es damals gab, weil es zu langweilig gewesen wäre.
Wie kann man sich das so vorstellen? Also wie waren die Rennen? Weil wenn man, um jetzt mal wieder zurückzukommen, auf das Rennen in Kaprun zum Beispiel, das war ja schon eine abfahrtslastige Marathonstrecke im Grunde.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Es war sehr anstrengend, sehr lang. Und es waren halt teilweise ja, noch viel natürlichere Strecken, würde ich sagen. Weshalb dann sowas wie in Kaprun dann halt auch so ein Geballer ist, wenn man da über Kilometer irgendwelche Felsenwege runterballert.
Ja.
Ja, aber kann ich jetzt auch, kannst nicht über einen Kamm scheren. Also es gab damals auch schon Strecken, wo sich einer die Mühe gemacht hat und Sprünge gebaut hat. Aber es waren einfach andere Hausnummern. Man gewöhnt sich ja an alles irgendwie. Und was damals ein krasser Sprung war, da geht heute jedes Kitty mit seinem ersten Fahrrad drüber, so ungefähr.
Ja.
Das waren andere Zeiten, aber es war auch ganz anderes Material. Das muss man halt auch so sehen irgendwie. Also Bremsen haben damals eigentlich nie funktioniert. Federung, meine erste Federgabel hatte 42 mm Federweg. Das ist genauso viel wie die Federgabel von einem Gravelbike hatte, das ich neulich ausprobiert habe. Also, du kannst es einfach von vorne und hinten nicht vergleichen, aber
Ja.
ich glaube, das Einzige, was genauso ist, ist, dass wir damals einen Mordspaß hatten dabei.
Genau. Ja. Wahrscheinlich hat aber damals die Federgabel auch nicht annähernd so
Nee.
viel Performance gehabt wie die in deinem Gravelbike, sondern federt genauso schnell ein wie aus, oder?
Ja, wenn sie gefedert hat, war das ja schon mal gut, so, ne? Dann hätte sie natürlich auch noch im Idealfall gedämpft und wäre nicht nach dem dritten Mal fahren explodiert. Also ist wirklich vorgekommen, dass sie die Elastomere, also die Älteren unter uns kennen das noch, Elastomerfederung, also quasi Gummipuffer, oben aus dem Standrohr rausgeknallt sind. Oder ja, Gabeln waren grundsätzlich undicht. Es war wirklich damals abenteuerlich. Aber es war auch irgendwie witzig. Ja.
Als ich dann irgendwann zum Sport gekommen bin, also wir haben uns kennengelernt über Jörg Heidt von Last, mit dem ich damals immer als, ja eigentlich als Kiddie unterwegs war, ja. Und so haben wir uns kennengelernt und damals hast du aber schon als, ja, Redakteur oder als Journalist im Mountainbike Rider Magazin gearbeitet. Und ich weiß, dass wir damals immer, oder dass ich immer zu dir hochgeschaut habe, weil du ja quasi der Typ vom Magazin warst, der halt einfach so, so super wichtig, ja. wie bist du da reingekommen, so ein Magazin mitzumachen? Du warst ja dann irgendwann auch, glaube ich, hier Chefredakteur, ne? Und hast das ja ewig lange gemacht. Aber wie bist du da reingerutscht?
Ja, also ich glaube, bei mir trifft es ganz gut, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also ich habe damals studiert in Bochum. Das war zu der Zeit so ein bisschen Epizentrum der deutschen Downhill-Szene. Da waren also ständig irgendwelche illegalen Rennen, die wir da ausgerichtet haben und so. Und ja, auf den großen Rennen waren wir eigentlich auch bekannt. Da kommt der Pott. Also zu der Zeit habe ich dort studiert. Und das war so die Zeit, wo gerade so ein bisschen Internet aufkam, also wirklich so Web 1.0, wo man noch jede Seite in HTML geschrieben hat und so. Jedenfalls fand ich das irgendwie cool und habe damals angefangen, ja, Rennberichte zu veröffentlichen, meine Fotos eingescannt und habe dann die Fotos auch veröffentlicht und so weiter. Auf jeden Fall, ja, ich habe so ein bisschen eine kleine Downhill-Webseite etabliert. Und darüber bin ich so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch gekommen und irgendwann kannte mich dann auch jeder. Unter anderem halt auch der Lippe von dem Downhill-Magazin damals noch. Und ja, der hat mich dann einfach irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht Bock habe, da mitzumachen. Und ja, das war so der Zeitpunkt, wo Print einfach noch Print war, so wie man das, wie das damals halt war. So. Das war einfach, stand über allem, was ja solche Veröffentlichungen
Da war
betrifft.
man
Und
noch wer.
ich hatte halt damals schon eine kleine Downhill-Webseite und wäre ich Hellseher gewesen, hätte ich die vielleicht einfach weitergemacht. Aber gut, wusste ich damals nicht. Ich habe dem Ganzen nicht so eine, ja, so eine Bedeutung eingeräumt und fand das einfach cool, dass ich dort die Chance hatte, ja, mit meinem Hobby quasi irgendwie Geld zu verdienen.
Wenn du sagst, du
Und habe
hast
das dann
studiert,
gemacht.
was hattest du denn oder was hast du studiert?
Ich habe in Bochum studiert, das heißt Steine und Erden. Hat auch ein bisschen was mit Downhill-Strecke zu tun, aber auch nicht so richtig. Hat sich mit Rohstoffabbau im Tagebau beschäftigt. Also Steinbrüche, Tongruben, was noch. Alles, was man von oben rauskratzt. Keine Kohle, sondern
Okay.
mineralische Rohstoffe.
Ja.
Das habe ich studiert. Ja, das war, ich wusste halt nicht, was ich machen sollte, ne? Und Der Professor stand mit so einem Bagger bei uns in der Schule und hat da Werbung gemacht.
Und da hast du gedacht, geil.
Habe ich mich da mal angemeldet. Das war irgendwie ganz praktisch. War auch ganz cool, weil so habe ich die ganze Downhill-Szene da im Ruhrpott kennengelernt. Und ich war eigentlich nur Downhill-Fahren damals und habe nebenbei so ein bisschen studiert.
Okay. Das heißt, du hast auch kein Journalismusstudium oder, sondern bist wirklich klassisch Bike-Szene. Ich bin da mal reingerutscht.
Genau.
Okay. wie lange hast du dann fürs damals Downhill-Magazin, danach im Mountainbike Rider-Magazin gearbeitet und was waren da so deine Aufgabenbereiche?
Ja, das war wirklich lange. Ich überlege gerade nochmal, also es müsste so 17 Jahre oder so gewesen sein. Unendlich lange auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, gut, anfänglich habe ich ganz normal Redakteur gemacht, habe mir Geschichten ausgedacht, habe Fahrräder getestet, das veröffentlicht. Ja. Und ich sag mal, je länger man dann dabei ist, kommen natürlich Aufgaben dazu. Am Ende, wie du schon sagtest, war ich ja Chefredakteur, dann kommen natürlich andere Dinge dazu, dann plant man viel, muss von anderen Leuten dann auch Geschichten abnehmen, sag ich mal. Und ja, ganz am Ende kamen noch viel mehr Sachen dazu, die ganze Produktion, der Umgang mit der Druckerei, teilweise Layouts von Sachen. Also, boah, ich habe schon ganz schön viele Sachen gemacht. Ich fand es immer spannend, mich in Dinge reinzufuchsen. Und ja, da hatte ich die gute Gelegenheit dazu.
Ja, also das heißt, du hast das Heft im Grunde am Ende fast selber komplett alleine verantwortet und warst aber halt nicht Herausgeber, sondern eben Chefredakteur.
Ja, was der Chefredakteur halt macht, ne? Also ich habe natürlich keine Entscheidungen getroffen, die darüber hinausgingen, aber fürs Magazin habe ich schon ziemlich viel beeinflussen können.
Ja. Du kommst ja aus einer Zeit, hast ja jetzt eben einfach schon gesagt, wo einfach alles noch sehr, sehr locker war und mehr Partyzelt wie Rolle fahren. Und mittlerweile merkt man ja, es hat sich extrem viel verändert. Also sowohl im Bereich Print oder Medien, aber auch im Bereich der Industrie und auch des ganzen Fahrerfeldes, beziehungsweise wie Leute da dran gehen. Stört dich das manchmal, dass sich das so professionalisiert hat?
Nee, eigentlich nicht. Also ich sag mal, ich bin ja wirklich mehr oder weniger mit groß oder alt geworden, sagen wir es mal so. Also zu der Zeit, wo diese Partyphase war, das war so meine jugendliche Partyzeit. Also wäre ich nicht Downhill-Rennen gefahren, wäre ich wahrscheinlich einfach so in den Club gefahren. Also ich habe halt einfach die Party ein bisschen anders gefeiert, ne? wenn du älter wirst, wirst du ruhiger. Ich brauche keine Party mehr, ganz ehrlich. Also ich feiere, wenn es sich ergibt, sicherlich gerne mal, aber mittlerweile sitze ich dann lieber auf dem Fahrrad am Wochenende und entspanne mich und habe meine Ruhe. Ich denke, das ist ein ganz natürlicher Prozess und insofern stört es mich gar nicht mal so sehr. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich total klasse, dass aus so einem Nischending, wo, also früher musste ich wirklich jedem erklären, was ich da überhaupt mache. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und jetzt ist daraus ein richtig erwachsener Sport geworden. Jeder kennt das, viele machen es. Und es ist halt einfach eine tolle Sache. Und warum, ja, nee, also da bin ich eigentlich nicht traurig. Ich bin eigentlich froh, wie sich das zumindest im Großen und Ganzen entwickelt hat und dass das Radfahren im Allgemeinen so populär geworden ist.
Ich habe halt oft das Gefühl, dass halt früher waren halt wirklich, du hast immer die gleichen Leute gesehen auf Festivals oder sonst irgendwas, die irgendwie in dieser Szene gearbeitet haben und in der Industrie gearbeitet haben und die waren nicht immer für die gleiche Marke da, sondern du warst irgendwie ein Event später hat er dann einfach ein anderes Rad verkauft oder whatever, ja. Aber die Leute sind irgendwie nicht so richtig rausgekommen und dadurch hast du halt auch immer extrem viel mit den Leuten zu tun gehabt und das war wahrscheinlich in deiner Funktion beim Magazin ähnlich, oder? Also du musst dich ja schon sehr viel mit den Leuten abstimmen.
Ja.
Und mittlerweile sind aber ja auch sehr viele externe Agenturen drin. Es kommen viele Marketingleute aus anderen Bereichen in den Bike-Bereich, die eigentlich mit dem Sport selber gar nicht so viel zu tun haben. Macht es das schwerer?
Das kommt ganz drauf an, mit welchen Leuten du zugange bist. Es gibt wenn du mit Szene-Menschen zu tun hast, ist es natürlich in der Regel so, dass die Leute wirklich wissen, wovon sie reden. Was natürlich sehr, sehr schön ist, gerade bei so speziellen Sachen wie Mountainbikes. Wenn da jetzt natürlich irgendeine Agentur um die Ecke kommt, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, dann finde ich das sehr anstrengend, weil da musst du denen erstmal ihren Job erklären. Mhm. Es gibt aber auch welche, die das sehr gut machen und wo du dann wirklich auf einer sehr professionellen Ebene Projekte erarbeitest, das ist dann wiederum eher schön, weil dieser Freestyle früher, der konnte auch schon mal ganz schön nerven irgendwie, wenn immer erzählt wurde und nichts hat geklappt, so, dann ist das halt auch kacke, ne?
Ja.
Also kannst du echt nicht sagen. Ich finde, das hat alles Vor- und Nachteile.
Aber gibt's so die ich sag mal, Szene-Outsider, die jetzt für die Bike-Industrie arbeiten, aber sich nicht mit dem Sport identifizieren können, aber das halt quasi als Agenturjob haben. Gibt's die, mit denen du wirklich gut was erarbeiten kannst? Weil ich habe immer so das Gefühl, ja, Radfahren ist ja schon sehr emotional und es ist halt irgendwie schwierig, das zu greifen, was man da aussagen muss.
Ja, ja gut, aber ich meine, du musst ja nicht immer alles können. Mhm. Wichtig ist dann aber der Punkt als Agentur halt auch in dem Moment, wo du halt weißt, gewisse Dinge kannst du nicht. Und dafür fragst du halt einen, der es kann und der sich da auskennt, ne? Oh, und da kommen dann so Leute wie du oder ich ins Spiel und die kann man dann fragen. Und da muss man sich dann halt ein Stück weit mit arrangieren irgendwie. So, wir bringen dann sozusagen das Fachwissen und die bringen ja eine gewisse Professionalität auf anderen Ebenen. Und ich glaube, dann kann man schon sehr schön gemeinsame Dinge machen.
Ja, es entwickelt es halt einfach weiter, oder? Wenn halt, ich meine, viele andere Bereiche oder viele andere Branchen sind uns einfach so weit voraus und manchmal ist es halt echt erfrischend, dass einfach mal neue Wege gegangen werden, oder?
Nicht, ja, definitiv. Aber ich finde es auch nach wie vor erfrischend, die ganzen alten, die gibt es ja immer noch, wieder bei irgendwelchen anderen Firmen, wieder irgendwo wieder zu treffen, ne? Ja. Also das ist schon auch immer cool.
Wenn du halt Chefredakteur bist, beziehungsweise Redakteur für so ein Magazin, und das Mountainbike Rider Magazin war ja in dem Bereich wirklich lange Zeit das einzige, aber auf alle Fälle mal das wichtigste Magazin. Da wird man natürlich auch sehr viel zu irgendwelchen Press-Lounges eingeladen. Man wird auf irgendwelche Events geschickt oder ist mit irgendwelchen Fahrern unterwegs. Was war so das Verrückteste, was du bis jetzt gemacht hast in dem Zusammenhang mit dem Magazin oder mit deinem Job?
Das Verrückteste, also ich glaube, mir fallen da gerade mir fallen schon ganz viele Sachen ein, alles klar. Okay, ich gebe mal drei, ich versuche mich kurz zu fassen, okay?
Also wir haben Zeit.
Ein verrücktes, aber saucooles war, dass ich auf die Idee kam, ein Ultra-Endurance-Fatbike-Rennen im Schnee zu fahren. So, also ich bin halt immer so der Meinung, wenn ich was teste, dann muss ich das authentisch machen, so irgendwie. Und damals waren halt mal so Fatbikes schwer angesagt.
Ja.
Und damit wollte ich aber halt nicht hier den Wald runterfahren, sondern ich habe halt mal geguckt, warum es die eigentlich gibt so. Und die gibt es halt, weil Leute damit im Schnee und in der Wüste durch den Sand fahren irgendwie so. Also habe ich mir so ein Rennen in Schweden ausgesucht und bin da mitgefahren. Und das war wirklich irgendwas zwischen total faszinierend und einfach nur schrecklich. Das war ziemlich verrückt, fand ich schon. Dann,
warum war es schrecklich?
Weil es einfach der Schnee zu weich war und ich letztendlich fast 90 Kilometer durch knietiefen Schnee gestapft bin und das fast 40 Kilo schwere Fahrrad mit Equipment neben mir hergeschoben habe. Es war ziemlich schrecklich. Und der Einzige, der mich hat fluchen gehört, war wahrscheinlich irgend so ein Schneehase.
Ja.
Also da ist halt einfach nichts. Es war aber andererseits wunderschön, weil du da irgendwo im tiefsten Wald stehst. Es glitzert überall und ja, also unbezahlbar eigentlich.
Nachdem du das getestet hast, ist es das Richtige, dass Fatbikes genau ein Jahr Saison hatten?
Nee, das ist schon gut. Man muss nur eine Sache wissen. Das habe ich allerdings erst nach 80 Kilometern gerafft, dass man extrem niedrigen Luftdruck fahren muss. So, wenn man so mit 0,3 Bar oder so fährt, dann geht das doch auf einmal. Da war ich allerdings schon so durch, dass das auch nicht mehr geholfen hat.
Okay.
Ja. So, Nummer zwei. Auch ganz verrückt war, als ich auf die Idee kam, 24 Stunden Single Speed Rennen in einem Parkhaus in Wien zu fahren. Das fand ich auch ziemlich klasse. Und ja, also da habe ich dann ganz viele komische Sachen gemacht. Habe 24 Stunden Fitness Training bei McFit gemacht und solche Geschichten, um mich vorzubereiten. Das war total witzig und ja, mir wurde gesagt, es war auch ein bisschen verrückt.
Und das war so. Aber, also da haben mehrere Leute teilgenommen oder bist du einfach 24 Stunden komplett weird durch ein Parkhaus gefahren?
Nee, das war tatsächlich eine offizielle Veranstaltung. Das war das Jahr nach den Fatbikes, als Fixies so in waren.
Ja.
Und da gab es dieses Event und boah, da habe ich mich dann mal angemeldet. Ja.
Okay.
Genau. Nummer 3, das war tatsächlich richtig geil. Eins der besagten Press-Lounges, die du gerade angesprochen hast, da wurde ich von Fox eingeladen. Und da sind wir mit Santa Cruz und Fox zusammen, mit Cedric Gracia in Südamerika Fahrradfahren gegangen und haben da so ein Camping Outdoor-Trip gemacht und das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
Cool. Ja, das hört sich echt gut an, ey. Du bist eh so, Camping findest du schon auch okay, oder? Auf dem Bike.
Ja, klar. Also ich meine, wenn du früher Rennen gefahren bist, ich glaube, da habe ich nur gecampt.
Ja.
Ja, damals war es, weil wir keine Kohle für ein Hotel hatten. Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. Du warst an der Strecke, konntest dir dein Bierchen trinken, konntest dann irgendwann in ein Zelt fallen und am nächsten Tag warst du sofort am Start.
Ja.
Boah. Aber es ist natürlich, heutzutage mache ich das immer noch gerne, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, wie du mehr in der Natur und weiter weg von allem sein kannst, als in so einem Zelt.
Du hast gesagt, 17 Jahre warst du jetzt da, oder? Nach 17 Jahren hast du dann irgendwie aufgehört beim Mountainbike Rider Magazin. Warum? Mhm.
Ja, da kamen einige Sachen zusammen irgendwie. Also zum einen war natürlich die Geschichte, dass Print so ein bisschen schwieriger ist in den letzten Jahren. Mhm. Und da halt irgendwie keine Antworten seitens des Verlags kamen, wie man dem entgegentreten kann. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der glaube ich fast noch wichtiger war im Nachhinein betrachtet, ist, dass vieles sich nicht mehr so mit der Art und Weise, wie ich gerne Dinge angehen wollte, vereinen ließ. Und ja, jetzt kommen wir irgendwie zu dem ernsten Thema Nachhaltigkeit, was ein großes Wort ist. Aber mir sind also viele Sachen einfach tierisch auf den Sack gegangen am Ende. Wie zum Beispiel, dass du ans Ende der Welt zu irgendeinem Press-Lounge eingeladen wirst, um dort dir etwas anzugucken, was irgendwie 50 Kilometer von deinem Zuhause hergestellt oder verkauft wird. So.
Ja.
Ja, also so ein paar Unsinnigkeiten. Ich bin halt über die Jahre weg immer mehr mit dem Rad zur Arbeit gefahren und habe mit dem Rad Dinge erledigt, weil es einfach so schön ruhig ist, so schön still und du dich so schön entspannen kannst dabei, weil es aber auch einfach total umweltfreundliches Fortbewegungsmittel ist. Und wenn du im Ruhrpott wohnst, so wie ich, dann kennst du das nicht anders, als dass du morgens erstmal im Stau stehst auf der Autobahn mit dem Auto irgendwie. Und ich habe mich halt immer, wenn das passiert ist, gefragt, Alter, bist du eigentlich bescheuert? Warum fährst du nicht mit dem Fahrrad? Du weißt genau, fährst du mit dem Auto, stehst du im Stau, ärgerst dich, bist genervt, hast schon keinen Bock mehr, wenn du da ankommst. Fährst du mit dem Fahrrad, hast du Sport gemacht, bist fitter, kommst da an, bist total frisch und hast Bock auf den Tag. So, das war irgendwie so die Entwicklung und daraus sind halt viele Dinge resultiert, dass man sich halt anfängt, Gedanken zu machen, wie du Dinge anders machen kannst. Das ist zum einen die Art und Weise, wie du irgendwo hinreist. Das ist aber auch die Art und Weise, wie du zum Beispiel Geschichten von einem Magazin produzierst oder wie du ein Magazin im Allgemeinen produzierst. Und da habe ich mir halt damals sehr viele Gedanken drüber gemacht und irgendwann kam ich dann halt zu dem Entschluss, dass es unter in dem Verlag, wo ich es bislang gemacht habe, nicht möglich sein wird. Und so hab ich mir dann letztendlich überlegt, dass vielleicht nach 17 Jahren die Zeit gekommen ist, etwas zu verändern.
Ja, ich finde mal, jedem sollte irgendwie erlaubt sein, sein Leben einfach mal so zu überdenken und sein Tun zu überdenken und sich weiterzuentwickeln. So, ja, also dass halt die Sachen, die du halt früher gemacht hast, also man darf nicht immer auf früher angesprochen werden. So, du hast aber früher das gemacht, warum machst du jetzt das? Ich finde, jeder hat, kommt halt irgendwann an einen Punkt, wo der halt, ja, es ihm erlaubt sein sollte, sich zu hinterfragen und das umzustellen. Ja.
Also klar, du kannst dich hinterfragen, du kannst mich aber auch früher ansprechen, das ist überhaupt kein Problem und es war auch ist größtenteils eine saugeile Zeit, also nicht, dass das jetzt so klingt, als hätte ich keinen Bock mehr gehabt.
Ja.
Es war eine schöne Zeit, ich bin da auch total dankbar für, ich habe total viel gelernt. Ja, also das ist ein großes, wichtiges Kapitel in meinem Leben, gar keine Frage, aber ja, es war einfach an der Zeit, mal was zu ändern.
Und, was würdest du heute nicht mehr machen, was du früher gemacht hast?
Ja, also das ist im Nachhinein ja immer so leicht zu sagen, ne? Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ist, dass ich Dinge gar nicht machen würde. Aber ein Thema ist zum Beispiel dieses die lange Phase der intensiven Partyfeierei auf diesen Rennen. Mhm. War schon total witzig und es war eine tolle Zeit, definitiv, aber ich sag mal, man hätte im Nachhinein betrachtet aus dem Rennenfahren an sich mehr rausholen können. Denn irgendwann ist mir nämlich mal aufgefallen, da habe ich auch im Zusammenhang mit dem Heft eine Geschichte über Training für Downhill gemacht und habe mich dann halt selber da reingefuchst und habe das aber, was ich dann geschrieben habe, auch selber alles ausprobiert. Mit dem Ergebnis, dass ich auf einmal total schnell war in den Rennen. So. Und da ist mir aufgefallen, dass es auch total viel Spaß macht, mit Ehrgeiz so ein Rennen zu fahren und am Ende vielleicht auf dem Podium zu landen. So. Und ja, also im Nachhinein kann man natürlich sagen, wäre es vielleicht schon geil gewesen, man hätte mal ein paar Jahre eher damit angefangen. Und dann einfach ja das Rennen als Rennen genutzt und nicht als ja, ausgelagerte Party so irgendwie. Ja. Also ja, das sind halt so Sachen, aber das ist halt bei fast allem so. Man kann sich ausmalen, wie es anders vielleicht gewesen wäre, aber ob es letztendlich besser gewesen wäre, keine Ahnung. Ja. Also ich denke, die Sachen kommen so, wie sie kommen. Ja, und genau. Dann ist das schon auch gut so.
Aber eben, ich finde es halt immer auch cool, wenn man halt, ne, also die Sachen, die man zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht hat, die waren ja da auch cool und die sind halt, ne, aber jetzt mit dem Wissen, was man jetzt zum Beispiel hat, würde man die Sachen vielleicht nicht mehr machen. So würde ich zum Beispiel keine internationale Rennserie mehr fahren, weil ich es ziemlich dämlich finde, für 3 Tage irgendwie nach Südamerika zu fliegen.
Ja, das ist halt so ein Punkt, da habe ich mir halt auch, also ich glaube, das ist letztendlich der Grund, warum ich tatsächlich mit dem Downhill-Rennfahren aufgehört habe. Also vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, ich springe irgendwann mit meinem Downhill-Bike in die Kiste.
Ja.
Jetzt ist es aber scheinbar doch so gekommen, dass ich diese Rennen nicht mehr fahre. Und der ganz wichtige Punkt ist halt einfach diese Fahrerei. Die Tatsache, dass ich mich irgendwie dazu entschlossen habe, kein Auto mehr haben zu wollen. Und das macht es halt sehr kompliziert, auf diese Rennen zu kommen. Und,
das Downhill-Rad dreht sich so schlecht, 300 Kilometer.
Ja, okay, man könnte ja vielleicht auch beim Kollegen mitfahren oder so, keine Ahnung. Aber es ist natürlich viel, viel einfacher und komfortabler, den ganzen Mist ins Fahrrad, ins Auto reinzuschmeißen und dann mal eben schnell irgendwo hinzufahren. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich keine Downhill-Rennen mehr fahre. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Also okay. Diese Rumfahrerei und für diese wenigen Abfahrten so lange im Auto zu sitzen, das hat mich einfach, glaube ich, sehr genervt an der ganzen Geschichte.
Ja, voll verständlich. Also gerade das letzte Jahr zum Beispiel hat mir gezeigt, dass man gar nicht so viel unterwegs sein muss, wie ich immer war. Ich war sonst immer, weiß nicht, 250 Tage im Jahr unterwegs und da war jetzt nicht alles nur irgendwie um wichtige Fotos oder sonstiges zu machen, sondern viel auch einfach um irgendwelche Sponsoren zu besuchen oder hier oder mal da zu sein und sich da sehen zu lassen. Ich finde das auf alle Fälle cool, dass man das jetzt nicht mehr machen muss.
Ich glaube, das letzte Jahr hat uns so ein bisschen aufgezwungen, mal das eine oder andere zu hinterfragen. Ich finde das eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut irgendwie, denn ja, es geht in alle Bereiche. Weder für den Job muss es sein, dass man überall präsent ist, noch in der Freizeit. Also ich habe so viele schöne Dinge hier in der nahen Umgebung erlebt und ich bin eigentlich jeden Tag erstaunt darüber, was ich hier wieder gefunden habe, was ich gar nicht kannte vorher.
Ja.
Direkt hier zu Hause irgendwie. Und ich gucke schon wirklich viel. Und wie viel können Leute entdecken, die sonst hier immer nur um den Block laufen. Und ne? Ja. Also das ist einfach, ich glaube, man kann die Augen aufmachen und dann wird einem auffallen, dass ein Mountainbike-Urlaub auf irgendwelchen coolen Trails in Deutschland eigentlich genauso geil ist wie irgendwo anders auf der Welt. Klar, es ist ein bisschen anders, wenn du durch Kanada fährst. Und das ist ein tolles Erlebnis, keine Frage. Aber wenn du dich drauf einlässt, kann es hier genauso schön sein. Und ja. Ich denke,
ja. Urlaub zu Hause ist halt auch schön, man erkennt oder er findet immer wieder neue Ecken um sein Haus rum, wo es schön ist. Und das sagt jemand, der aus dem Ruhrpott kommt.
Ja, also der Ruhrpott ist ja jetzt nicht der Kohlenstaub-Moloch von vor 100 Jahren noch. Ne? Ich wage sogar zu behaupten, also ich bin ja wirklich an vielen Orten gewesen und bin dort Fahrrad gefahren. Und ich bin immer wieder gerne hier hingekommen. Und ich behaupte einfach mal ganz frech, dass es wenige Gegenden auf der Welt gibt, wo du so viele geile Trails hast wie hier im Ruhrpott.
Das stimmt tatsächlich. Ich bin ja auch sehr, sehr viel dort Rad gefahren. Und es ist wirklich eine mega geile Region zum Radfahren. Es gibt Millionen Trails und es gibt natürlich auch extrem viele schnelle Fahrer. Ne? Also viele von den schnellen Jungs kommen ja auch gar nicht aus den Bergen, sondern kommen aus dem Ruhrpott in Deutschland.
Ja, ja, das Geile am Pott ist halt zum einen, dass es hier so viele Trails gibt und zum anderen, dass es hier so abwechslungsreich ist. Also es geht ständig hoch und runter. Also kannst du hier schon ordentlich Höhenmeter kloppen. Das heißt, du kannst dich auch fit machen. Ne? Ist jetzt nicht so, als wenn du in Hamburg wohnst und die ganze Zeit nur im Flachen fährst so irgendwie. Und das ist halt hier das Schöne, dass es so abwechslungsreich ist. Und gerade zum Enduro-Fahren ist es, glaube ich, hier auch super Training, weil du halt auch mal schön treten musst. Es ist nicht so wie in den Alpen, wo du mit dem Postbus irgendwo hochfährst und dann 3 Stunden welch abfährst, sondern hier musst du dir auch mal deinen Berg selber verdienen. Ja. Und ja, ich glaube, das ist hier eine ganz tolle Mischung, ohne jetzt zu viel Werbung hier für den Pott machen zu wollen.
Ja, doch kann man aber, weil ich glaube, der Pott ist immer noch sehr unterbewertet. Die meisten Leute denken, glaube ich, immer noch, so wie du gesagt hast, es ist halt immer noch dieses Kohlending. Man muss jetzt sagen, so die Städte sind ja jetzt auch nicht so richtig schön, wenn man das jetzt mit irgendwo Südbayern vergleicht, aber es hat halt irgendwie einen geilen Charme. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es halt schon irgendwie wieder schön. Und die Trails und alles ist halt einfach Hammer. Und die Leute, die dort, also ich habe noch nirgendwo so schnell Leute zum Radfahren kennengelernt, wie im Pott.
Ja, ich glaube, da geht dir insgesamt schon ganz gut.
Auf alle Fälle. Du hast dann irgendwann dein eigenes Magazin aufgezogen mit einem Kollegen von dir, das Lifecycle-Magazin. Mhm. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen und wo bekommt man das?
Ja, also wo man das bekommt, ist eigentlich ganz einfach, nämlich bei uns online auf unserer Webseite. Da bestellt man das und eigentlich auch nur dort. Also wir haben von vornherein diesen Vertriebsweg eingeschlagen. Was ist das?
Schon ein Printmagazin, was ich halt wirklich bei euch auf der Seite bestellen kann.
Richtig, also es ist in erster Linie ein Printmagazin. Und in zweiter Linie ist es ja eigentlich so, insbesondere mein ganzes Leben eigentlich in so ein Magazin gepackt. So alles, was ich in den letzten Jahren so gemacht und erdacht habe, steckt da irgendwie drin. Und also die Grundidee war damals, dass wir einfach mal wieder ein Magazin machen, um des Magazins, um der Geschichten willen irgendwie. Also das war halt ein Punkt, der mich auch sehr genervt hat, dass es sich vieles einfach nur um Geld dreht. Dass du bestimmte Marken präsentieren musst, dass du auf jedes doofe Event musst, wo du gar keinen Bock vielleicht drauf hast oder so. Es geht halt immer darum, irgendwelchen Anzeigenkunden Honig um den Mund zu schmieren, so dass am Ende alle happy sind, ganz blöd gesagt. So, und da hatte ich, oder Stefan und ich hatten da keinen Bock drauf. Wir wollten einfach mal wieder ein Heft machen, wo es nicht auf einen Cent drauf ankommt, was das Papier kostet, wo wir nicht seitenweise Produktnews und Tests reinbringen müssen, sondern wo wir einfach mal wieder Geschichten schreiben können und über das, was uns bewegt, was wir gerne machen mit Fahrrädern und und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, ich habe halt viel darüber nachgedacht, wie man Sachen anders machen kann, wie man Sachen nachhaltiger in jeder Hinsicht machen kann und dazu gehört natürlich auch eine finanzielle Nachhaltigkeit und wenn man weiß, wie der Vertrieb von normalen Print Artikeln funktioniert, dann weiß man auch, dass ein riesengroßer finanzieller Aufwand damit verbunden ist, erstmal in dieses Vertriebssystem reinzukommen, weil du sehr viele Hefte drucken musst. Und jetzt sind wir schon wieder bei unserem Online-Shop-Vertrieb. Da weiß ich ziemlich genau vorher, wie viele Hefte ich brauche. Genau die drucke ich, genau die verkaufe ich. Und auf diese Art und Weise kann ich mein Magazin bis auf wenige Ausnahmen anzeigenfrei halten, so ungefähr. Mhm. So, und was mir eine Unabhängigkeit auf anderen Ebenen verschafft. So, das war so die Idee. Und der andere Punkt ist halt, dass das Magazin, ja, ich sag mal so, ist mein mega übertriebenes Hobby. Ich mache das, aber ich mache das nicht, um damit meinen Lebensunterhalt zu gestalten. So, natürlich ist unser Ziel, dass wir damit auch mal Geld verdienen, aber das war von Anfang an nicht der wichtigste Fokus. Dafür machen wir andere Sachen, Stefan und ich. Und genau, so, das ist so ein bisschen das Grundkonzept von der Art und Weise, wie wir herangegangen sind an dieses Projekt.
Ja, ja, das ist extrem cool, was ihr macht. Und was ihr aber ja auch macht, ist, ihr stellt ja auch immer irgendwelche Produkte schon vor, beziehungsweise nicht Produkte, aber so die Companies. Ich weiß zum Beispiel, ihr wart in Dresden oder du warst in Dresden bei Beast Components, hast die halt irgendwie besucht, hast dir das alles angeschaut. Jetzt ist aber auf der einen Seite, du hast kein Auto, auf der anderen Seite, du fährst nach Dresden. Mhm. Wie machst du sowas? Also wie schaut so eine Reise aus?
Hör mal, ich nehme einfach den Zug.
Also das heißt, du nimmst wirklich... du kannst alle deine Reisen, die du fürs Magazin machst oder für deine anderen Jobs, fährst du einfach mit dem Zug.
Ja, also wir haben fürs Magazin habe ich irgendwann am Anfang mal eine Regel aufgestellt, die bedeutet, dass es keine Flugreisen und keine Autoreisen gibt, die ich bislang auch tatsächlich zu 100% durchgesetzt habe. Mit anderen Worten, ich mache Geschichten, die sich ohne Fliegen und ohne Autofahren umsetzen lassen, um es mal ganz allgemein auszudrücken. Ja, was bleibt übrig? Fahrradfahren und Zugfahren, genau. So, und ja, Dresden ist ein gutes Beispiel. Dort bin ich mit dem Zug hingefahren, habe dann die Firma Beast besucht und bin aber, damit es sich ein bisschen mehr lohnt, dann dort auch noch so ein Gravel-Event mitgefahren, sodass ich also das ganze Wochenende dort war, ganz viel Fahrrad gefahren bin. Und ja, dass sich die Zugreise halt irgendwie ein bisschen gelohnt hat. So. Mhm. Also du fängst tatsächlich ohne Auto an, deine Reisen ein bisschen effizienter zu planen. Also du fährst nicht mal wegen jedem Scheiß mal eben schnell irgendwo hin, grob gesagt, sondern du machst dir schon Gedanken darüber, wie du vielleicht Sachen kombinieren kannst, wie du dein Fahrrad sinnvoll nutzen kannst. Also es gibt auch Geschichten, da fahre ich ausschließlich mit dem Fahrrad hin. Mhm. Das dauert dann manchmal auch 2-3 Tage, bis ich dann da angekommen bin. Aber ja, das kann man so nicht verallgemeinern.
Ja.
Aber das sind so die Sachen. Also es geht alles total gut. Und wenn du eine Geschichte über eine Firma schreibst, die total nachhaltig agiert, die alles regional produziert, die ihre Mitarbeiter fair bezahlt, die auf Umweltaspekte achtet, so, dann ist das doch viel cooler, da mit dem Fahrrad oder mit dem Zug hinzufahren, als mit dem Auto da runter zu knallen.
Ja, ja, auf alle Fälle. Also ich finde das mega cool. Wir haben jetzt neulich sind wir eine Runde Rad gefahren auf unserem Deutschlandride und da hast du gesagt, ja, du holst jetzt demnächst dein neues Fahrrad ab. Hui, das wird ganz schön weit, weil du nämlich mit dem Rad wieder zurückfahren wolltest. Du wusstest aber noch nicht, ob du es schaffst.
Ja, mittlerweile wissen wir mehr. Ja, also die Idee war, es war ein Projekt, was ich auch fürs Magazin gemacht habe, ich wollte ein neues Bike haben so und ich wollte halt mal, nennen wir es mal, ein Fairbike aufbauen. Es sollte ein Gravelbike werden. Ich wollte aber genau wissen, wo jedes einzelne Teil herkommt, wo der Rahmen herkommt, wie alles entsteht, um einfach mal zu zeigen, dass das auch geht, weil das ja also meiner Meinung nach in der Fahrradindustrie schon noch ein bisschen problematisch ist oder sehr problematisch, dass viel Material einfach aus irgendwelchen dunklen Firmen irgendwo in Asien fällt, wo du keine Ahnung hast, unter welchen Bedingungen das entsteht, wie die Leute dort arbeiten, wie die Leute dort bezahlt werden. Und genau, das war so ein bisschen die Idee. Dieses Fahrrad war jetzt tatsächlich fertig. Ich habe es in Pforzheim machen lassen, bei Porto Cycles. Kennt man als Mountainbiker, denke ich schon. Der Alex hat mir dort einen wunderschönen Stahlrahmen gebaut, aus einem italienischen Columbus-Rohrsatz. Dann sind da Teile von Akros dran, von Beast-Teile dran, wie du gerade schon angesprochen hast. Dann habe ich, was habe ich denn da noch dran? Halt überwiegend deutsche Firmen oder halt Firmen, wo ich ganz klar weiß, wo das herkommt und wie das entstanden ist. So, das war die Idee von diesem Fahrrad. Und das habe ich jetzt vor 2 Wochen, bin ich zum Alex gefahren mit den ganzen Teilen im Gepäck. Wir haben das dort zusammengeschustert. Und genau, damit wollte ich dann nach Hause fahren. Das war der Plan.
Ja, und wie hat sich der, wie hast du den umgesetzt oder hast du den umgesetzt?
Ich sag mal so, ich hab stark angefangen, aber ebenso stark nachgelassen. Also der Plan war ein bisschen zu ambitioniert in der Form, dass ich an einem Stück nach Hause fahren wollte. Und das waren halt 350 oder 400 Kilometer irgendwie so. Und es war einfach zu krass, sagen wir es mal einfach so. Ich hatte Fotorucksack dabei, ich war auch nicht so fit, wie ich schon mal war. Und ich habe dann irgendwann aufgegeben und dann haben wir wieder ein bisschen die Bahn geholfen. Aber nichtsdestotrotz war es bis dahin eine echt geile Tour auf dem neuen Fahrrad. Sogar mit Übernachten in der Schutzhütte unterwegs im Wald. Also das hat schon echt Laune gemacht als erste Tour.
Wie weit bist du gekommen?
Warte mal, wie hieß das Kaff? Es war wirklich irgendwo mitten im Wald, an so einer Schutzhütte irgendwo eine ganze Ecke noch vor Köln. Ich bin dann, wohin bin ich gerade? Da, wo der ICE hält. Wo eins und eins ist. Ja, irgendwie genau. Da. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da bin ich irgendwo in den Zug gestiegen. Ja.
Okay, ja, aber Respekt, aber wenn du sagst, du bist nicht mehr so fit, wie du schon mal warst, das klingt sehr gut für mich, weil wir beide haben im Spätsommer einen Trip nach Schottland geplant, vor dem ich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Angst habe, weil wenn man so hört, okay, du hast kein Auto, du fährst alles nur mit dem Rad, ich fahre 400 Kilometer am Stück nach Hause, dies und das.
Ja, hat ja nicht geklappt, also ja. Kann ich.
Aber trotzdem, wie fit wird man, wenn man nur aufs Rad angewiesen ist? Oder ist es gar nicht so krass, weil man halt dann selber gar nicht mehr zum Radfahren aus Spaß kommt?
Ja, das ist genau der Punkt. Also mein Radfahren hat sich sehr verändert, seit ich kein Auto mehr habe, weil ich halt alles im Alltag mit dem Fahrrad mache, also ob es zum Baumarkt fahren ist oder einkaufen. Und wenn du mit dem Lastenfahrrad 20 Kilometer irgendwelche Pötteln durch die Gegend gefahren hast, dann hast du in der Regel keinen Bock mehr, anschließend noch trainieren zu gehen. So. Also die Besorgung war dann das Training quasi. Und also das bringt mit sich, dass ich tatsächlich insgesamt, glaube ich, also zumindest kilometermäßig irgendwie weniger fahre im Moment. Weil das einfach ja immer so im Alltag passiert. So, wenn ich irgendwo hin muss, nehme ich halt das Fahrrad. Und wenn nicht, ruhe ich mich halt aus, so ungefähr. Also, ich fahre natürlich trotzdem auch nochmal just for fun irgendwie eine Enduro-Tour oder mit dem Gravelbike durch die Gegend. Aber so, es verändert sich halt trotzdem. Früher war Fahrradfahren eigentlich immer Freizeit, Training, Rennen oder sonst was. Und heute ist ein ganz großer Teil einfach Alltag. Und ja, das verändert natürlich die Art und Weise, wie du das angehst. Und im Alltag hast du auch nicht so diesen Ehrgeiz-Aspekt, also dass du jetzt 100 Kilometer unbedingt fahren musst oder so. Natürlich bewegst du dich trotzdem und es kommt ganz drauf an. Natürlich wird man fit, wenn man auf Fahrrad fährt. So, das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Zusammenhang.
Ja.
Mein Problem ist allerdings, dass ich gleichzeitig mein Büro in Wuppertal gegen mein Homeoffice getauscht habe, weshalb eine nicht unwesentliche tägliche Fahrt weggefallen ist. Also, das ist natürlich, das merkst du natürlich schon. Also früher bin ich dann gegen Ende tatsächlich ein paar Mal in der Woche 30, 32 Kilometer hin, 32 zurückgefahren. Hm. Wenn du das ein paar Mal die Woche machst, das kann ich sagen, macht wirklich fit.
Ja. Also es ist natürlich jetzt schlecht für dich, ist aber gut für mich. Weil, wir haben auch, glaube ich, du hast die Strecke auf Komoot zusammengebaut. Es sind, glaube ich, wieder 1500 Kilometer, oder?
Na, ich glaube, ganz so viel war es nicht. Es kommt darauf an, wir müssen uns das Ende noch überlegen. Ja, aber es ist schon ein ganz ordentlicher Batzen, ja.
Genau, und vor allen Dingen mit recht vielen Höhenmeter, wo ich mich frage, wo kommen die in Schottland her?
Also, ja, die kommen schon über die Distanz, ne? Also das ist, da wundert man sich, wie viel zusammenkommt. Und Schottland ist halt sehr hügelig. Also zumindest ist der Teil, den ich bislang kennengelernt habe. Und dort, ja, da kleppert sich halt, ne? Wie man hier sagen würde.
Ja, also ich freue mich auf alle Fälle extrem drauf. Ich hoffe, wir kriegen es hin, aber es schaut aktuell, glaube ich, ganz okay aus oder ganz gut aus, dass wir einreisen dürfen. Schottland ist ja mein absolutes Lieblingsland und da diese Route nur mit dem Gravelbike und mit dem Zelt zu fahren, freue ich mich sehr drauf. Du warst ja schon mal mit dem Gravelbike in, oder mit dem, was Gravelbike oder was Rennrad?
Ah, ich glaube, es war sogar ein Rennrad damals.
Ja. Das war noch vor der
da gab es noch keine Gravelbikes.
Vor der Zeit, wo die ganzen Hipsters irgendwie mit Gravelbikes um die Ecke gefahren sind, ne?
Ja, also man muss ja jetzt, da wird das Gravelbike im Allgemeinen hier nicht in Verruf gerät. Was das heutzutage bedeutet, ich finde das schon sinnvoll und klasse. Damals, als das losging, war ein Gravelbike eigentlich nichts anderes als ein vielleicht leicht modifiziertes Crossrad. Für Hipster halt, genau. Also Crossfahren war damals halt total spießig und Gravelfahren war jetzt auf einmal modern so. Egal, gab es damals sowieso noch nicht, als ich mit meinem Kumpel Yannick die Idee hatte, nach Schottland zu fahren. Das war, wie war denn das noch? Genau, ich hatte mal wieder vom Downhill-Fahren das Kreuzband kaputt und durfte nichts anderes als Rennrad fahren. Es war aber World Cup in Fort William und da haben wir uns gedacht, was ist da naheliegender als einen kleinen Fahrradtrip durch Schottland zu machen und dann halt mal von Edinburgh nach Fort William zu düsen und uns das mal anzugucken. Genau, das war der Plan. Wir hatten damals überhaupt keine Ahnung, was wir da machen irgendwie. Also wir hatten uns war schon klar, dass wir nicht so viel mitnehmen sollten. Deswegen haben wir das Zelt direkt mal weggelassen und haben stattdessen für Notfall eine Plastikfolie mitgenommen.
Ja, ist ja in Schottland braucht man jetzt auch nicht unbedingt ein Zelt. Also da regnet es ja nie.
Eben.
Also. Die Toskana des Nordens, ja.
Wir hatten tatsächlich Glück, es hat nicht geregnet, aber die Leute waren sehr verwundert, wie wir da aufgeschlagen sind. Naja, auf jeden Fall. Aber es war grandios. Wir hatten alles im Rucksack. Nach 30 Kilometern war uns klar, das war keine gute Idee. Mussten wir alle 10 Kilometer anhalten, Rücken ausschütteln und dann ging es weiter. Und ja, aber es war richtig geil. Wir haben auf Holzspänen, die da irgendeiner hingelegt hat, am Loch Ness unser kleines Nest gebaut. Und dann da unter freiem Himmel gepennt und solche Sachen. Und das war schon geil. Und dann kamen wir dort an. Der Boris hat uns damals schon angekündigt. Jeder wusste, die zwei Bekloppten kommen mit dem Fahrrad nach Fort William. Und so war es dann auch ein leichtes, an jedem Stand im Expo-Gelände erstmal ein kaltes Getränk abzustauben. Und das war schon ein richtig geiler Trip. Mein allererster Bikepacking-Trip.
Ja, cool, ey. Ja, ich freue mich extrem. Hoffe, das klappt und da gibt es auf alle Fälle dann was von zu lesen und zu hören und ich kann auf alle Fälle sagen, hey, holt euch das Lifecycle Magazin, weil erstens super cool, super nachhaltig und ich liebe es, wie du Geschichten schreibst. Ich habe die damals im Rider Magazin schon immer extrem gefeiert. Ich glaube, mein absoluter Lieblingsbericht einfach von der Art, wie du ihn geschrieben hast, ist der, als sie euch in Italien da das Fotoequipment geklaut haben.
großes Kino, ja. Das war jetzt so nicht meine Lieblingsstory von der Art, wie sie entstanden ist. Aber
geschrieben, ja, das war sie mega.
Und es war halt auch einfach, das zeigt einfach wieder, dass du aus ganz wenig doch noch irgendwie wieder irgendwas rausholen kannst, ne? Das war also wirklich, es war alles weg, so. Es war dann hinterher mit geliehenen Fahrrädern, mit geliehenen Klamotten, mit geliehener Kamera, und trotzdem haben wir halt irgendwas mit nach Hause gebracht, weil wir einfach Bock hatten und es ja auch irgendwie sein musste.
Ja. Ja, ja, cool. Zum Schluss habe ich noch drei Fragen an dich oder drei Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Und zwar, mein größter Erfolg ist,
ich glaube, dass unser Projekt hier immer noch ganz gut funktioniert. Ja.
Das Lifecycle-Magazin?
Ja, und das, was wir drumherum noch so treiben.
Ja. Das bewegt mich?
Im Moment bewegt mich tatsächlich so ein bisschen, was hier gerade so passiert auf der Welt. Insbesondere, finde ich es, dass man sich mehr Gedanken darüber machen sollte, wie man mit dem umgeht, was einem so die Lebensgrundlage stellt. Also, ja, das ganze Klimading, das bewegt mich schon.
Und das beste Bike-Erlebnis, was du je erlebt hast, auf dem Rad oder neben dem Rad?
Oh, ich glaube, da muss ich passen. Ich hatte wirklich viele, 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 viele schöne Erlebnisse auf dem Fahrrad. Mich da auf eins festzulegen. Ich glaube, das Geilste daran ist einfach diese ganze Zeit, diese ganze Entwicklung, dass ich immer noch gerne Fahrrad fahre. Und das ist zwar kein einzelnes Erlebnis, aber das wäre sehr unfair, den anderen Erlebnissen gegenüber da jetzt eins hervorzurufen. Nee, ich fahre einfach gerne Fahrrad, das wird, glaube ich, sich auch nicht so schnell ändern. Und das ist das Tolle an der ganzen Geschichte.
Das lasse ich auf alle Fälle gelten. Hey, Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich werde mir für unseren Bikepacking-Trip noch viele Fragen überlegen. Einiges weiß ich ja jetzt schon von dir.
Genau, du kannst, wenn wir dann da schottisches Bier trinken am Lagerfeuer oder in so einer Whisky-Distillery versackt sind, dann erzähle ich dir bestimmt noch eine Menge und du erzählst mir auch ein bisschen was.
Genau. Kann man dich denn für Whisky begeistern oder bist du wie Jasper, der dann doch lieber das Bier trinkt?
Nee, tatsächlich bin ich über die Zeit eher zum Genuss Alkoholiker geworden. Also ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol mehr, außer um es zu genießen. Also mit Wein kannst du mich schon ködern, aber ein guter Whisky geht auch. Ja.
Okay, ja, wunderbar. Dann haben wir einen Plan und ich freue mich auf Schottland. Mach's gut!
Ich freue mich auch. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.